Endzeitbeben. So heißt das Thema des heutigen Abends. Mancher stellt sich darunter vielleicht Erdbeben vor. Ja, das ist auch enthalten in der Endzeit. In der Offenbarung steht, dass am Ende ein Erdbeben sein wird, so stark, wie es noch nie gewesen ist in der Menschheitsgeschichte. Und wir erleben auch heute eine Steigerung der Erdbeben. Aber der Begriff Endzeitbeben, man könnte es auch mit Endzeitwehen bezeichnen, der ist bewusst so gewählt, weil wir sehen, es nimmt zu. Gerade heute sprach mich die Schwester hier an, Bruder Gassmann, es wird immer schlimmer. Trotzdem wollen wir nicht verzagen. Wir wissen ja, dass es kommen muss. Und unser Herr Jesus hat es uns vorausgesagt. Und mich tröstet es auch, dass wir erkennen dürfen, der Herr kommt bald. Denn es ist wie bei einer Geburt. Bevor das Baby kommt, müssen die Wehen sich steigern. Und dann ist es schön, wenn das Baby da ist. Und so ist es auch mit dem Reich Gottes. Bevor das Reich Gottes erstrahlt, zunächst das tausendjährige Reich und dann himmlische Jerusalem, neuer Himmel, neue Erde, da müssen erst noch die Endzeitentwicklungen sich zuspitzen, das Böse ausreifen, der Antichrist sich vorbereiten. Und ich denke, wir leben jetzt in dieser vorantichristlichen Zeit. Es wird heute nicht so lichtreich sein, dieses Thema eher bedrückend. Und es kann sein, dass der eine oder andere heute Nacht vielleicht schlecht schläft nach diesem Vortrag. Ich werde einige aktuelle Dinge benennen müssen, die zurzeit sich entfalten, insbesondere die 7 Stufen des IS. Das werde ich gleich am Anfang entfalten, dass wir sehen, was zurzeit sich so entwickelt. Nun, ich lese aber zunächst aus der Heiligen Schrift. Wir wollen nie ohne Gottes Wort diese Botschaften halten. Aus Lukas 21. Lukas 21, ich kann nicht alles lesen. Der Herr Jesus sagt hier ab Vers 9, wenn ihr aber von Kriegen und Aufständen hören werdet, dann erschreckt nicht, denn das muss vorher geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Da sprach er zu ihnen, es wird sich Volk gegen Volk und Reich gegen Reich erheben. Und es werden an verschiedenen Orten starke Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen eintreffen. Auch am Himmel werden schreckliche Dinge und großen Zeichen geschehen. Und der Herr sagt weiter, dass Christenverfolgung kommen wird. Verrat, Abfall vom Glauben, Gesetzlosigkeit, viele andere Dinge, falsche Christusse, falsche Propheten. Ich habe darüber schon oft gepredigt. Heute möchte ich den Schwerpunkt legen auf einige Zeichen, vor allem auch auf politischem, wirtschaftlichem, technischem Gebiet, was sich da alles entwickelt, gerade in den letzten Monaten und Jahren. Aber das Trostwort auch in Lukas 21, Vers 21, nee, nicht Vers 21, Entschuldigung, Vers 28, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann blickt auf, und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also schon, wenn es anfängt, nicht erst, wenn die Dinge bis zum Ende sich zugespitzt haben. Nun, wir erleben Endzeitbeben politisch, wirtschaftlich, technisch, religiös. Religiös möchte ich jetzt nur kurz streifen und an den Anfang stellen. Religiös erleben wir einen Glaubensabfall, auch in evangelikalen Kreisen, wie er noch nie zuvor eingetreten ist. Als ich zum Glauben kam, da schien in der evangelikalen Welt weitgehend noch alles in Ordnung. Das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Aber dann hat man sich immer stärker für die Hauptverführungen geöffnet. Bibelkritik, Ökumenismus, Pseudocharismatik und Verweltlichung. Ja, vor allem diese 4 Dinge sind in sehr viele Gemeinden eingedrungen und haben sie bis zur Unkenntlichkeit in ihr Gegenteil verändert. Aber das ist heute Abend jetzt nicht das Hauptthema. Aber dann auch in den großen Kirchen, zum Teil auch schon in den Freikirchen, die sogenannte Homo-Segnung, der ethische Zerfall, lauter solche Forderungen, auch jetzt in der Badischen Landeskirche, wenn man es überhaupt noch Kirche nennen kann, hat man jetzt auch beschlossen, homosexuelle Lebensformen zu segnen. Man kann aber nicht segnen, was Gott nicht segnet, sonst wird das Gegenteil daraus. Dann auch die Religionsvermischung, Synkretismus, interreligiöse Gebete. Es bereitet sich die Religion des Antichristen vor. Und zu dieser Religionsvermischung gehört insbesondere die vielleicht für einen unbedarften Zuschauer unbegreifliche Offenheit, etwa der EKD, Evangelischen Kirche in Deutschland, und auch des Vatikans, insbesondere auch für den Islam. Für den Islam. Und der Islam, Luther hat gesagt, er hat einen deutlichen schwarzen Teufel. Rom hat einen weißen Teufel. Aber dieser so deutliche schwarze Teufel, wie es Luther genannt hat, ja, ich sage es mal vorsichtig, aber der breitet sich heute ungehemmt aus, weil die führenden Kirchenfürsten ihm Tür und Tor geöffnet haben. Islamisierung. Und auch in evangelikalen Kreisen gibt es schon fast eine Unterwerfung unter den Islam, indem man Veranstaltungen hört, etwa mit dem Titel, was Christen von Muslimen lernen können. Auch solche Veranstaltungen gab es in der letzten Zeit in evangelikalen Gemeinden. Muslims betrachten solche Thematisierungen als Unterwerfung unter ihrer Religion. Wenn man jetzt anfängt, von Muslimen zu lernen, das heißt, aha, diese Kirche wird in einigen Jahren eine Fatih-Moschee, eine Eroberungsmoschee werden. So zumindest in den Augen und Ohren von Muslimen. Aber manche Brüder und Schwestern können das nicht verstehen, wenn man davor warnt. In 1. Johannes 2,22 steht, wer ist der Antichrist, wenn nicht der, der den Vater und den Sohn leugnet. Und der Islam leugnet den Sohn. Er ist eine antichristliche Strömung und Religion. Nicht die einzige, aber sehr einflussreich. Nun möchte ich euch vorstellen, die Agenda 2020, wer hat davon schon gehört? Das ist der 7-Stufen-Plan der Al-Qaida, jetzt inzwischen des IS, Islamische Staat oder ISIS hieß es auch schon früher, zur Eroberung der Weltherrschaft. Und wie gesagt, die führenden Politiker, Politikerinnen in Deutschland insbesondere und auch führende Kirchenfürsten haben dem Islam Tür und Tor geöffnet. Ohne dass ich jetzt hier Namen nennen muss, erspart mir das. Die Namen wechseln sowieso. Spätestens nach der nächsten Wahl, denke ich, wird sich das wieder ändern. Aber die Frage ist, ob dann andere Politiker noch drankommen und das Ruder herumreißen können oder nicht. Jedenfalls, ich will jetzt nicht zu sehr in die Politik gehen, ich deute manche Dinge nur an. Im persönlichen Gespräch sage ich gerne mehr dazu. Nun aber der 7-Stufen-Plan der Al-Qaida oder jetzt des IS zur Eroberung der Weltherrschaft. Man kann das im Internet auch sehr leicht finden. Man muss nur eingeben, 7-Stufen-Plan des IS. Viele Zeitungen, auch Spiegel und Focus und andere, haben sogar darüber berichtet. Also man kann das überall nachlesen, was ich jetzt hier zusammenfasse. Ich zitiere auch aus einer dieser Internetquellen, wo ich das auch gefunden habe. Und wir sind inzwischen schon bei Stufe 5 angekommen, nicht bei Stufe 1. Ja, es fehlen nur noch 2 Stufen. Also die erste Stufe, die ist genannt das Aufwachen für die Jahre 2000 bis 2003, die erste Phase. Da heißt es bei Al-Qaida, wir werden einen machtvollen Schlag gegen den Kopf der Schlange in New York ausführen. Und wann hat es stattgefunden? Am 11. September 2001, World Trade Center, die Zwillingstürme, die eingestürzt sind, wodurch auch immer, ich sage es mal vorsichtig. Aber auf jeden Fall, das war dieser erste Stufenplan, die Erschütterung der Weltfinanzmacht, USA. Heute, wer in New York war, kann es sehen, steht dort das One World Center. Das ist auch wiederum die Verführung von der anderen Seite, was aber letztendlich Hand in Hand arbeitet. Das eine schiebt das andere an. Und zwar ist das die eine Weltherrschaft geleitet von der freimaurerischen Weltverschwörungsbewegung. World Trade Center, aufwachen. Und tatsächlich ist die Welt aufgewacht. Sie hat zum ersten Mal mitbekommen, wir haben es jetzt mit einem islamischen oder islamistischen, wie auch immer man das jetzt nennen will, Terror zu tun. Und es gab viele weitere Anschläge, ich kann die gar nicht alle aufzählen. Übrigens, der Islam, seit es ihn gibt, hat eine Spur von Blut hinterlassen, weltweit. Wo heute Türkei ist, das waren früher viele christliche Gemeinden und so weiter, aber heute ist das fast gar nicht mehr aufzufinden. Und so ist es auch im ganzen Nahen Osten, mit Ausnahme etwa von Israel. Deshalb wird es auch so stark bekämpft, dieses kleine Land. Wir werden einen machtvollen Schlag gegen den Kopf der Schlange in New York ausführen. Und das World Trade Center stürzte ein. Mindestens 37 Anschläge sind in diesen Jahren auf das Konto von Al-Qaida zurückzuführen. Dann die zweite Stufe in den Jahren 2004 bis 2006. Man wollte sich jetzt vom Netzwerk zur Bewegung entwickeln und die Konzentration insbesondere auf Syrien und Irak vornehmen. Das hat man auch gemacht. Das Ziel, war ja, dass man schließlich ein Kalifat ausrufen soll, das ist also ein islamisches Herrschaftsgebiet unter Leitung eines Kalifen, wo eindeutig die Scharia herrscht. Die Scharia auch mit ihren drakonischen Strafen, die wir vielleicht kennen, ja, auch bis hin zur Enthauptung natürlich und Auspeitschen und so weiter. Konzentration auf Syrien. In diesen Jahren 2004 bis 2006 gab es mindestens 24 Anschläge weltweit, etwa auch die Bombenanschläge in Madrid, wo über 2000 Menschen verletzt wurden und ungefähr 200 Menschen gestorben sind, allein bei diesem Anschlag. Und am Ende dieser zweiten Phase wurde der Islamische Staat im Oktober 2006 gegründet, und zwar zunächst im Irak. Dann die dritte Phase. Die wurde genannt das Aufstehen und auf zwei Beine stellen des Islam. Aufwachen, dann die Weiterführung, die Konzentration, jetzt das Aufstehen und auf zwei Beine stellen. 2007 bis 2010. Auch da wurden wieder Dutzende Anschläge durchgeführt, übrigens auch gegen Schiiten. ISIS ist natürlich sunnitisch geprägt, sie haben eine andere Tradition als die Schiiten, also untereinander bekämpfen sie sich auch. Die Schiiten sind ja vor allem in Persien, also im heutigen Iran, konzentriert, während die Sunniten in den meisten anderen arabischen Staaten ihre Macht ausüben. Dann die vierte Phase, Phase 4, und die ist besonders interessant, in den Jahren 2010 bis 2013, hier sollten die arabischen Regimes beseitigt werden, die nicht extrem islamistisch eingestellt sind, sondern eher mit dem Westen zusammengearbeitet hatten, aber trotzdem dem Westen zum Teil ein Dorn im Auge waren, aus den verschiedensten Gründen. Man weiß zum Beispiel, dass Gaddafi die ganze Völkerwanderung aus Afrika noch aufgehalten hat, aber es war wohl schon der Plan des Westens, diese Völkerwanderung einzuleiten, und deshalb musste auch das Gaddafi-Regime in Libyen verschwinden. Natürlich hat auch Gaddafi viele Grausamkeiten verübt, das sind alles keine Engel, weder die einen noch die anderen, ist ganz klar festzustellen, haben alle viel Blut an ihren Händen. Aber man hat ihn beseitigt und dann war praktisch die Tür geöffnet, jetzt etwa von Afrika, dass alle Menschen, die möchten, nach Europa strömen können, zunächst einmal. Es gab dann die Revolutionen in Libyen, Ägypten, Tunesien, auch in Syrien, und auch das wurde genutzt von dem IS, der nun immer mehr erstarkt ist. Und man hat hier, so schreibt es hier auch ein Presseorgan, ich lese mal vor, man hat hier genutzt die realitätsfremden, verklärten Blicke von Linksidealisten und den Freiheitsgedanken der Liberalen, um dort den islamistischen Staat zu errichten. Allerdings gab es wieder Rückschritte. In Ägypten ist jetzt eine etwas gemäßigtere Regierung, die mit Israel auch zusammenarbeitet. Aber man möchte natürlich auch durch den Drahtziehenden salafistischen Hintergrund das Kalifat in all diesen Ländern aufbauen. Im Augenblick, also jetzt wurden die arabischen Regimes weitgehend beseitigt. Und jetzt sind wir in der Phase 5 angekommen, von 2013 bis 2016. Und sie hatte das Ziel, nun ganz explizit zu Ende zu führen, die Gründung, das lang angestrebte Ziel, die Gründung eines islamischen Staates, eines Kalifats. Und das erfolgte schließlich am 29. Juni 2014, die Ausrufung des Kalifats im Syrien- und Irakgebiet. Also diese Staaten sind in der Auflösung, wenn man die Landkarte anguckt, man sieht hier Kalifat, ja, und dann ein Teil Syrien, ein Teil Irak und so weiter. Das ist alles im Umbruch. Es sind also Kämpfe hin und her, wer jetzt welches Gebiet zurückerobert. Man hört es ja fast jeden Tag in den Nachrichten. Das Kalifat ist ausgerufen, dann die Phase ab 2016 hat das Ziel der totalen Konfrontation und der Schlacht zwischen Glauben und Unglauben, auch ausgedehnt auf Europa und auf die ganze Welt. Das ist die Phase, in die wir jetzt eingetreten sind. Die Phase der totalen Konfrontation. Und es sind vorausgesagt, auch ab 2016, viele Attentate, die ganzen IS-Schläfer sollen jetzt aufwachen und überall Anschläge verüben. Wenn man davon ausgeht, dass etwa 1 Million Muslime allein letztes Jahr mindestens nach Deutschland gekommen sind, in andere Länder nicht so viele, aber natürlich in Deutschland, weil wir ja auch den Krieg verloren haben. Dann, wenn nur 1% davon Terroristen sind, haben wir hier 10.000 IS-Terroristen allein schon in Deutschland. Dann wissen wir also, was in den nächsten Monaten auf uns zukommen könnte. Ich denke, ich male da nicht schwarz, bin ich der Einzige, der das so sagt, sondern wir müssen ja einfach wachsam sein. Der endgültige Sieg des Islam soll im Jahr 2020 ausgerufen werden. Ja, die Eroberung Europas hat also massiv begonnen. Eroberung Amerikas ist auch in Planung, aber es gibt auch dort noch aufhaltende Kräfte, die Grenzwelle bauen wollen und so weiter. Es ist alles sehr spannend dieses Jahr, auch die ganzen Wahlen, die anstehen. Und man muss abwarten, wie das alles sich entwickelt. Ich bin kein Prophet, der das jetzt genau voraussagen könnte. Ich habe jetzt nur diesen Plan einmal uns in Kürze wiedergegeben. Ganz offiziell könnt ihr im Fokus und Spiegel und so weiter nachlesen. Gebt es mal ein bei Google, 7-Stufen-Plan des IS. Die Zeitungen haben ganz offen darüber berichtet. Ja, der Herr Jesus sagt, wenn ihr hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen. Und er sagt auch, es wird kein Haar von eurem Haupt verloren gehen, ohne dass der Herr es zulässt. Das ist unser Trost. Viele haben mich vorhin gefragt, ich habe auch schon jetzt Anrufe bekommen, aber auch andere Brüder von Moslems, die vor allem es abgesehen haben auf bibeltreue christliche Prediger. Ich gehört auch Rudolf Eberzeuse, Ulrichs Kamprax, auch von unserer Gemeinde, auch der Jeremia Verlag gestern, die haben alle Anrufe bekommen von Muslimen, die sie zum Islam bekehren wollen. Und wenn wir uns nicht bekehren und nicht dieser Blut- und Opfertheologie des Christentums absagen, dann sollen wir fertig gemacht werden. Also soweit ist es schon, das sind die Anfänge. Man versucht zunächst die Bibeltreuen auszuschalten. Und deshalb auch die Bitte, betet für uns. Gerade auch die Prediger der Endzeitkonferenzen sind besonders im Visier, wie ich schon festgestellt habe. Karl Hermann hat auch Anruf bekommen und sie führen sich ein mit dem Traktattrick. Wir haben ein Traktat gefunden. Das ist natürlich schon eine Lüge. Die haben kein Traktat gefunden von uns allen. Ja, das gibt es gar nicht. Ich habe zwar eine Traktatmission, Lukas Schriftenmission, da liegen auch einige Traktate. Aber sie haben es bei allen diesen Brüdern so gemacht und deshalb weiß ich, dass das schon mal sich durch eine Lüge einführt und so geht es dann da immer weiter. Also der Druck nimmt zu, man versucht jetzt mit allen Mitteln uns einzuschüchtern und die großen Kirchenfürsten, die lassen sich nicht nur einschüchtern, sondern die sind schon so liberal, dass sie gar keine christliche Substanz mehr haben überwiegend und deshalb durch die Bibelkritik schon für alles offen sind, ja. Und das ist das Gefährliche. Deshalb ist das Christentum hier, in Anführungsstrichen Christentum, so ausgedünnt, dass der Islam freien Zufluss hat. Kürzlich hat ein Bischof, ein sogenannter christlicher Bischof in einem arabischen Land gesagt, ihm würde ein religionsloses Europa mehr Sorgen machen als ein islamisches Europa. Also lieber soll Europa islamisch sein als ganz religionslos. Das war jetzt ein Bischof irgendeiner Kirche, der im arabischen Bereich tätig ist. Habe ich gerade gestern von jemandem zugeschickt bekommen, diese Meldung. Und wir wissen ja vielleicht auch, dass der Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, wie heißt er? Bedford Strom, Mitglied ist in einem Islam-Kuratorium, ja, noch vor 30 Jahren unvorstellbar. Das ist die Unterwerfung. Dieser französische Skandalautor Ulle Beck hat ja vor wenigen Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Soumission, also Unterwerfung, und zeigt also, wie die Leute aus Angst, aus Anpassung sich diesem stark wirkenden Islam ausliefern, um ja nicht verfolgt zu werden. Und das ist die Strategie. Die einen gewinnt man durch ihre Blauäugigkeit, indem sie in den Liberalismus verfallen sind und nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden, indem sie der Bibelkritik schon hingegeben sind, und die anderen versucht man einzuschüchtern oder zu unterwerfen. Der einzige Weg des Widerstandes ist, dass wir festbleiben im Glauben, dass wir den Herrn Jesus über alles lieben, dass wir die Bibel lesen, wirklich von Herzen und auch missionieren, bevor wir islamisiert werden. Ja, die Mission sollte an erster Stelle stehen, auch jetzt für unsere Gemeinden, aber auch die Abwehr falscher Lehren. Endzeitbeben. Wir werden voraussichtlich im nächsten Heft der Schmallebig einen interessanten Artikel bringen, von einem Bruder, der nicht namentlich genannt werden will, der auch unter Muslimen arbeitet. Deshalb möchte er auch nicht, dass sein Name genannt wird. Ja, muss auch aufpassen. Ich möchte auch einiges wiedergeben aus seinem Aufsatz, den ihr wahrscheinlich die nächste Ausgabe oder übernächste spätestens lesen könnt. Er weist darauf hin, Auch auf andere Spannungen, die wir erleben zurzeit. Und es ist ja so, dass noch vor vielleicht 20 Jahren man dachte, es sei jetzt alles befriedet, zwischen Ost und West sei kein Konflikt mehr. Aber zurzeit, unfassbar, spitzt sich das wieder zu. Zumindest unter der jetzigen US-Regierung und der jetzigen russischen Regierung. Man weiß natürlich nicht, wie das in den USA dann weitergeht nach der Wahl im November. Trump scheint also ein großer Freund von Russland zu sein, aber das ist abzuwarten. Jedenfalls zurzeit sind große Spannungen vorhanden zwischen Russland und der Europäischen Union, die ja momentan ein Satellit der USA ist. Und im Februar 2014 haben die USA etwa den Ukrainer Arseni Yatsenyuk zum Ministerpräsidenten ins Amt geputscht, mit einer zum Teil von Faschisten geführten Partei und dadurch auch den Konflikt mit Russland verschärft. Ich erinnere an den Krimkrieg, der daraus dann erfolgt ist, die Annexion der Krim, wie man sie nennt, ist immer eine Frage des Standpunktes natürlich. Ja. Möchte mich da jetzt relativ neutral äußern. Was auch bedrohlich ist, dass viele Soldaten an der russischen Grenze aufgezogen wurden, gerade auch in den baltischen Staaten. Und diese ganzen Kriegsspiele, die sind also nicht harmlos. Wir können auch da beten für die Politiker in Ost und West und auch bei uns, dass das sich jetzt nicht zur Eskalation zuspitzt. Wenn man dann noch weiß, dass in den USA zwei Kandidaten zur Wahl stehen, die beide nicht die allerstabilsten sind, körperlich oder auch psychisch, gerade jetzt gab es einen Schwächeanfall vor wenigen Tagen von der Frau Clinton und der Donald Trump gilt auch so als nicht so ganz berechenbar, ja, ich will es mal auch vorsichtig ausdrücken. Es ist eine große Verantwortung, wenn solche Menschen den Knopf auf dem Atombomben-Auslösen-Knopf haben. Nicht? Also den Finger auf dem Atombomben-Auslösen-Knopf haben, im Osten und im Westen. Also wir leben auf einem Pulverfass und deshalb kann ich nur sagen, für uns persönlich, immer bereit sein, dem Herrn zu begegnen. Wir wissen nie, wie unser Leben endet. Und die Bibel sagt auch voraus, dass am Ende es eine weltweite Schlacht geben wird, die Schlacht von Harmagedon, gemäß Offenbarung 16. Aber es wird sich eben auf Israel konzentrieren. Israel als der Zankapfel, an dem sich alles entscheiden wird. Zurück zu Russland. Ich hatte einerseits große Sympathie für Putin, weil er zum Beispiel gegen die Homo-Ehe ist und hier ganz klare ethische Maßstäbe aufrichtet. Aber das hängt damit zusammen, dass er sehr mit der orthodoxen Kirche verbunden ist. Und das hat natürlich jetzt Vor- und Nachteile. Und dadurch, dass er sich jetzt gegen den Westen abschottet, ist es so, dass jetzt doch vielleicht überraschend für viele von uns, es inzwischen wieder Antiterrorgesetze gibt, die zugleich auch Gesetze sind, die Christen, die nicht der orthodoxen Kirche angehören, sehr stark in die Verfolgung bringen. Und dieses Antiterrorgesetz ist zum 20. Juli 2016 in Kraft gesetzt worden. Man hat jetzt in Russland genauso schlimme oder vielleicht noch schlimmere Zustände als bei der sowjetischen Diktatur, wo auch Christen verfolgt wurden. In diesem Antiterrorgesetz geht es darum, sämtliche sogenannten ausländischen Glaubensrichtungen zurückzudrängen. Also alles, was so aus Amerika kommt. Baptisten zum Beispiel gelten als etwas Amerikanisches oder Deutsches oder wie auch immer. Ja, in Russland, da gilt halt nur die orthodoxe, russisch-orthodoxe Kirche als die Staatskirche praktisch. Und alles andere soll möglichst eingedämmt, bedrängt und vielleicht auch verboten und verfolgt werden. Das sind bedrohliche Entwicklungen für wirklich bibeltreue Christen, die sich nicht der russisch-orthodoxen Kirche unterordnen, wegen ihrem Ikonenkult, wegen dem ganzen Okkultismus, der auch da durch die Heiligenverehrung und so weiter eingedrungen ist. Und wir sollten auch dafür unsere Geschwister beten, dass sie festbleiben. Dieses neue Gesetz, das Putin leider unterschrieben hat, hat bei mir da viele Sympathien jetzt verloren, muss ich sagen, verbietet zum Beispiel das Evangelisieren außerhalb von staatlich registrierten Kirchengebäuden. Ja, also man darf nicht mehr jetzt auf die Plätze gehen und Traktate weitergeben. Und sogar gibt es ein Verbot, über den Glauben zu sprechen, sogar auf privaten Grundstücken und auch im Internet. Also das ist schon massiv. Ja. Und Ausländer, die gegen dieses Gesetz verstoßen, sollen ausgewiesen werden. Man darf noch nicht einmal mehr per E-Mail Freunde zu Gottesdiensten einladen oder in der eigenen Wohnung vom Glauben erzählen, soweit es jetzt nicht die russisch-orthodoxe Kirche ist. Unbegreiflich. Christliche Leiter haben sich mutig bekannt und einen offenen Brief an Wladimir Putin geschrieben. Darin heißt es, ich zitiere: Die Verpflichtung für jeden Gläubigen, eine besondere Erlaubnis zu haben, um seinen Glauben mitzuteilen oder religiöse Literatur außerhalb der religiösen Stätten zu verteilen, ist nicht nur absurd, sondern auch beleidigend und es schafft die Grundlage für eine massenhafte Verfolgung von Gläubigen. Das Gesetz wird uns nicht davon abhalten, zu beten und den Glauben zu teilen. Zitat Ende. Und die Christen haben sich schon wieder darauf eingerichtet, auf die Untergrundkirche, die es ja auch bis 1989 noch gab, bis dann die Mauer gefallen ist. Ja. 25 Jahre war jetzt Freiheit zum Evangelisieren. Es kamen viele Menschen zum Glauben, aber jetzt ist die Tür wieder zugegangen in Russland und auch in anderen Ländern, vor allem auch, wo der Islam herrscht, ist die Tür sehr schmal. Ja. Nun, man mag jetzt denken über das Internet, was man will. Es gibt viele Gefahren darin, aber ich denke, viele werden weiterhin auch über Internet vielleicht sich auch Bibeln ausdrucken können, auch in russischer Sprache und so weiter. Das sind das jetzt Vorteile. Das kann kein Stacheldraht verhindern, auch in arabischen Ländern nicht. Und wir beten für unsere Geschwister, die jetzt ihren Kopf hinhalten, um weiterhin den Herrn Jesus zu bezeugen. Jetzt möchte ich noch etwas zur Türkei sagen. Der türkische Präsident Erdogan möchte eine neue türkische Republik ausrufen und ein neues osmanisches Reich aufrichten. Er hat nichts mehr gemeinsam mit Atatürk. Atatürk war ein Freimaurer, ein Liberalist, der ein säkulares türkisches Reich aufbauen wollte. Und es ist interessant, ich habe jetzt gehört von solchen, die hier viel mit Türken, türkischen Mitmenschen zu tun haben, früher waren die Türken weitgehend Atatürk-Anhänger. Wir sind modern, liberal, weltoffen. Und jetzt, seit Erdogan an der Macht ist und diesen Islamismus so stark betont und auch ein Kalifat errichten möchte, jetzt sind sie plötzlich immer radikaler werdende Muslime. Man hört es auch in Firmen, dass sie jetzt immer mehr ihren Gebetsteppich ausrollen und dass es ganz dezidiert praktisch jetzt auch zum Nationalstolz wieder gehört, Muslim zu sein. Und es ist natürlich nicht gut für unsere Integration hier im Westen. Vielleicht kommt es irgendwann so, dass wir als Christen uns in den Islam integrieren müssen. Es wird ja von führenden Politikern schon gewollt und gefördert. Der Islam gehört zu Deutschland, ich kann das nicht mehr hören. Es war auch vor 10 Jahren noch unvorstellbar, dieser Satz, bis dann Präsident Wulff und andere das zuerst so verkündet haben. Europa war, seit man denken kann, christlich-jüdisch geprägt, aber jetzt ist der Islam angedrungen. Die Türken vor Wien hat man damals noch aufgehalten zur Reformationszeit. Inzwischen ist der Islam überall vorhanden. Es gibt natürlich auch gläubige Menschen aus der Türkei, auch Kurden, Syrer und so weiter. Viele, die sich auch bekehrt haben, Aramäer leben hier viele. Das möchte ich einfach auch betonen. Ich bin kein Ausländerfeind. Es geht mir nur um die Islamisierung. Ja? Und der radikale Islam, der auch bereit ist, zur Gewalt zu greifen. Das ist eben die Gefahr, die in ganz Europa droht. Und damit sage ich nichts Neues. Man kann es jeden Tag sogar auch in den gleichgeschalteten Medien inzwischen hören. Die können es auch nicht mehr verschweigen, wie groß die Gefahr inzwischen ist. Gleichgeschaltet, da denke ich, sind 98% unserer Medien. Die Islamisierung der westlichen Welt schreitet voran. Steht in eurer Stadt auch eine Fatih-Moschee? In meiner Stadt steht eine in Pforzheim. Wir werden im nächsten oder übernächsten Heft eine Liste dieser Moscheen bringen, die Fatih-Moscheen heißen. Fatih heißt Eroberung. Und das ist für den Islam erobertes Land. Endzeitbeben finden da statt. Und ich lese einmal die Städte vor. Man kann die in Wikipedia auch finden, Internetlexikon. Laut Wikipedia gibt es in Deutschland nur bereits folgende islamische Eroberermoscheen. Es gibt noch viel mehr Moscheen, etwa 3000, aber diese speziell sind Fatih-Moscheen, Eroberung. Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bocholt, Bremerhaven, Bremen, Düren, Dietzenbach, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Esslingen, Elsenfeld, Flensburg, Hamm, Heilbronn, Herford, Herzberg, Karlsruhe, Kiel, Köln, Krefeld, Lage, Lörrach, Lübeck, Lünen, Mannheim, Marl, Memmingen, Meschede, Mülheim an der Ruhr, Neumünster, Nürnberg, Oberderdingen, Pforzheim, Pleidelsheim, Remscheid, Schüttorf, Sinsheim, Speichingen, Speyer, Stadt Allendorf, Steinbach, Stuttgart, Unterschleißheim, Werdohl, Werl, Wülfrath, Witten, Wuppertal. So, also da stehen überall die Eroberungsmoscheen schon. Diese Städte gehören schon dem Islam definitiv. Nun kommt zugleich dazu die Schwäche des Christentums, in Anführungsstrichen. Das hat ja nichts mit dem lebendigen christlichen Glauben zu tun. Christentum als soziologische Größe. Ja. Lebendiger christlicher Glaube ist die Herzensbeziehung zu Jesus. Aber zur Schwäche dieses Christentums in Europa kommt dann auch die Auflösung der Europäischen Union. Man versucht zusammenzufügen, was nicht zusammenhalten kann. Wirtschaftlich total unterschiedliche Gebilde. Wenn man Nordeuropa mit Südeuropa vergleicht, das kann allein schon wirtschaftlich nicht zusammenhalten. Diese reichen Staaten im Norden und die armen im Süden. Und man hat ja auch schon vom Grexit gesprochen, Austritt Griechenlands, hat nicht stattgefunden. Man hat mit allen Mitteln versucht, es zu halten, obwohl es nie funktionieren wird. Man kann noch so viele Milliarden hineinschicken. Die Erfahrung zeigt, dass das letztendlich nicht viel bringt. Und nun haben ja die Engländer die Notbremse gezogen. Am 23. Juni 2016 haben knapp 52% der englischen Wähler, 17,4 Millionen Briten, für den Austritt Großbritanniens aus der EU gesprochen. Viele, auch ich, sehen darin eine Erfüllung von Daniel 2, Vers 43, also ein Teil dieser Erfüllung, wo es heißt, und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Das ist dieses letzte Weltreich vor dem Antichristen, dass dieses wieder auferstandene römische Reich gemäß Daniel 2 und Daniel 7 und Offenbarung 13 und Offenbarung 17, wo sich das, was nicht zusammenhalten kann, gewaltsam vermischen soll, und es hält einfach nicht. Es bricht auseinander, entweder lösen sich die Nordstaaten heraus oder die Südstaaten. Es ist nicht vergleichbar mit USA, wo es doch ein homogeneres Völkergemisch geworden ist, allein schon durch die einheitliche Sprache. Hier in Europa sind die Kulturen und auch die Wirtschaftskräfte, auch die Prägungen zu unterschiedlich. Es wird nicht zusammenhalten. Dann haben wir gleichzeitig das Wiederauferstehen des Papsttums, und zwar zum ersten Mal die Situation in der Papstgeschichte, dass ein Jesuit auf dem Papstthron sitzt. Frage an euch, wie viele Päpste haben wir zurzeit? Wie viele? Wer bietet mehr? Drei, wir haben drei Päpste zurzeit. Der erste ist der amtierende Franziskus, ein Jesuit, der sich als Franziskaner tarnt. Der zweite ist Benedikt XVI., der ja noch am Leben ist, hat gerade seine letzten Reden veröffentlicht. Und der dritte ist der schwarze Papst der Jesuiten, der geheime Drahtzieher im Hintergrund. Die Jesuiten ist ja der absolut antireformatorische Orden. Absolut antireformatorisch. Und es war Absicht, dass man jetzt zum 500-jährigen Reformationsjubiläum 2017 einen Jesuiten zum Papst gewählt hat. Er soll versuchen, die Reformation rückgängig zu machen, die Evangelischen und die Evangelikalen nach Rom zu ziehen. Und er hat viele evangelikale Agenten in der Evangelischen Allianz und bei anderen Dachverbänden sitzen. Achtet mal darauf, wo überall katholische Bischöfe eingeladen werden, wo es in Idea immer wieder positiv vorkommt und so weiter und so fort. Der Johanniterorden zusammen mit dem Malteserorden ist hier ein sehr einflussreiches Bindeglied nach Rom. Und führende Evangelikale sind im Johanniterorden zum Beispiel verankert. Nun, das kann ich nur andeuten, ohne hier Namen öffentlich zu nennen, aber ihr dürft mich gerne fragen. Also, man hat jetzt zuerst einen Jesuiten als Papst, und Bruder Uwe Bausch wird ja am Samstag auch über Zahlen sprechen. Es war sicherlich kein Zufall, dass dieser Papst aufgetreten ist nach seiner Wahl am 13. März 2013 um 20.13 Uhr auf dem Balkon des Petersdoms. Ich will jetzt keine Zahlenmystik hier betreiben, aber es ist doch interessant. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall war. Man hat genau gewartet, ja, bis zu diesem Tag und sogar bis zu dieser Minute, um ihn zu präsentieren. Und man will damit den Eingeweihten hinter den Kulissen etwas zeigen. Passt auf, das ist einer von uns. Ja, das ist einer von uns. Und ich sage es mal so deutlich, auch vielleicht, wenn ich angezeigt werde, aber gerade weil es ein Jesuit ist, der sich als friedlicher Franziskaner tarnt, ist das ein Wolf im Schafspelz. Seid vorsichtig. besonders auch mit diesem Papst. Und dass es das zeigt, dass es so ist, er hat sich schon verraten, er hat ein Video veröffentlicht und auch viele andere Dinge. Aber gerade dieses Video, vielleicht haben es manche gesehen, das läuft etwa so ab, da spricht zunächst ein Buddhist, ich glaube an Buddha, dann ein Muslim, ich glaube an Allah, dann ein Jude und dann ein Katholik, ich glaube an Christus. Und dann heißt es vom Papst, und alle sind Kinder Gottes, alle Kinder Gottes. Ja, dieses Video ist sehr bekannt geworden. Das ist genau die Verführung. Alle sind Geschöpfe Gottes, aber nicht alle sind Kinder Gottes. Kinder Gottes sind nur, die Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen haben. Johannes Evangelium Kapitel 1. Alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das, die Macht oder auch das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Alle anderen sind keine Kinder Gottes. Aber hier die Religionsvermischung, der Synkretismus par excellence, die große Verführung. Das haben natürlich auch andere Päpste vor ihm schon gemacht. Vor allem ganz massiv hat ja Johannes Paul II. 1986 mit dem interreligiösen Friedensgebet in Assisi diese ganze Welle der religionsvermischenden Veranstaltungen ins Leben gerufen, auf römischer Seite und auf evangelischer Seite der Weltkirchenrat 1968 in Uppsala mit der Eröffnung für die ganzen heidnischen Religionen. Also es lief parallel in beiden großen Kirchen Deutschlands. Wer sich ein bisschen dagegen gestellt hat, waren die Orthodoxen, ja. Das muss ich schon sagen, das heißt ja auch rechtgläubig, aber trotzdem ist auch viel Okkultismus durch die falsche Heiligenverehrung, die dort auch läuft und so weiter. Auch da muss man vorsichtig sein. Die Gefahren und Verführungen kommen von vielen Seiten. Deshalb, liebe Geschwister, allein Jesus Christus, allein die Heilige Schrift, allein der Glaube und allein die Gnade, das wollen wir betonen, gerade auch im Reformationsjubiläum. Es ist geplant, am 31. Oktober 2017, am 500-jährigen Jubiläumstag des Thesenanschlags Martin Luther in Wittenberg, in Hohe Grete eine Jubiläumsveranstaltung durchzuführen. Da ist eine große Turnhalle, haben wir noch ein bisschen mehr Platz als hier, da können 600 Leute rein, dass wir da wirklich nochmal die Reformation in Erinnerung rufen und sagen, wie notwendig auch unser Land und Volk eine Reformation hätte. Ja, liebe Geschwister, weiß nicht, wie viel Zeit mir jetzt noch bleibt. Halbe Stunde. Danke. Wir sehen also eine schillernde Entwicklung in unseren Tagen. Ich habe jetzt einige aktuelle Streiflichter gebracht. Jetzt möchte ich mehr noch einiges Grundsätzliches sagen. Manches scheint widersprüchlich. Auf der einen Seite die ganze Globalisierung, auch auf politischem, wirtschaftlichem und religiösem Gebiet. Alles soll zusammengeführt werden zur großen Ökumene und auch die Welteinheit. Und dann wieder das Aufbrechen nationaler Strömungen. Wir haben in Europa als Gegenreaktion zur ganzen Flüchtlings- oder Migrantenwelle, wie man es nennen kann. Ja, das eine sind Flüchtlinge, das andere sind Migranten, das müssen wir ganz klar unterscheiden. Migranten sind solche, die einfach woanders hinziehen wollen, weil es ihnen da besser geht. Flüchtlinge sind solche, die verfolgt werden. Das ist ein Unterschied. Ja. Aber ein heikles Thema, deshalb sage ich da nicht allzu viel. Aber als Gegenreaktion darauf erstarken in allen europäischen Ländern nationale Parteien, manchmal auch nationalistische Parteien. Das ist auch ein Unterschied, ne, zwischen national und nationalistisch. Das ist ein Unterschied. Nationalismus ist wiederum das Übertriebene, das dann sehr stark in Extreme mündet und was wir nicht wollen. Aber ein gesundes patriotisches Empfinden, das eigene Land zu schützen vor falschen Dingen, das ist, hat nichts mit Nazi oder irgendwas zu tun, sondern das ist an sich, was jedem Volk zu eigen ist, auch schon von der Bibel her. Ja, nach dem Turmbau zu Babel haben sich die Menschen zerstreut über die Länder und jedes hat seine eigene Sprache bekommen, auch seine eigene Nation. Und das Ziel Satans ist ja, die Weltherrschaft anzustreben. Und er möchte den Antichristen als Weltherrscher einsetzen. Deshalb müssen die Grenzen aufgelöst werden. Denn nur dann kann eine Weltherrschaft ausgeübt werden, wenn die Globalisierung auf allen Gebieten fortschreitet. Politisch, wirtschaftlich, technisch und religiös. Alles muss miteinander vermischt werden. Obwohl Ton und Eisen ja nicht zusammenhalten, aber der Versuch ist es wert, sie versuchen es. Und so sind entstanden oder sollen entstehen die Vereinigten Staaten von Europa, zurzeit wieder mit Rückschritten. Wir wissen nicht genau, wie es weitergeht. Es ist sehr spannend, diese ganze Zeit, in der wir leben. Man hat auch versucht, schon die Machtblöcke sich anzunähern. Zurzeit sieht es aber nicht so aus, als ob sie zusammenkommen würden, USA und Russland. Auch die Religionen, auch da gibt es Gegenströmungen. Man spricht hier von fundamentalistischen Strömungen in verschiedenen Religionen, die sich dem Dialog verweigern. Wobei Fundamentalismus ursprünglich ein positiver Begriff war, von den Glaubensgrundlagen her. Es wurde dann durch die politische Diskussion, den Islamismus und so weiter korrumpiert, sodass man diesen Begriff heute leider kaum noch verwenden kann. Aber ursprünglich positiv, das heißt, ich habe ein Fundament, die Heilige Schrift, da bin ich geborgen, da habe ich einen festen Halt. Ja. Und dass man an die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift glaubt, an die Dreieinigkeit Gottes, an die Gottessohnschaft Jesu, an die Jungfrauengeburt Jesu, an den leiblichen Sühnetod am Kreuz, die leibliche Auferstehung, Himmelfahrt und Wiederkunft, dass all das wirklich so, wie es geschrieben steht, auch Realität ist. Das ist ein gesunder Fundamentalismus. Der böse Fundamentalismus ist dieses aggressive, fanatische Recht haben wollen um jeden Preis und andere sogar verfolgen und töten dafür. Aber das hat nichts mit dem biblischen Fundament zu tun, wo der Herr Jesus ja sagt, liebet eure Feinde. Betet für eure Verfolger, segnet sie. So in der Bergpredigt. Endzeitbeben. Wir haben also diese politischen Entwicklungen, wir haben auch positive Entwicklungen, etwa die Wiederentstehung Israels. Das habe ich an anderer Stelle schon ausführlich dargestellt. Das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Wir haben auch die technischen Entwicklungen, die lassen sich nicht bestreiten, dass die Menschheit immer enger zusammenrückt. Allein schon durch die elektronische Technik, Computertechnik, Handys, Verbindungssysteme. Man kann heute jeden Ort der Erde in etwa längstens 48 Stunden erreichen. Großartige Fortschritte. Wir wollen das gar nicht alles negativ sehen. Aber mit dieser Kontrollierbarkeit, vor allem auch durch Internet und so weiter, ist auch die Kontrollierbarkeit der Menschen gewachsen. Draußen liegt auch ein Heft, Malzeichen und Chip, von Johannes Bruder, so nennt sich der Autor. Und er hat aus Vorsicht ein Pseudonym gewählt. Ja, er möchte nicht seine Enkel gefährden, hat er mir gesagt. Aber es ist ein sehr lesenswertes Heft. Malzeichen und Chip kommt die totale Kontrolle. Und er führt darin auf, dass das Mautsystem zum Beispiel auf den Autobahnen jetzt auch gekommen ist, die Nummernschilderkennung, man kann also feststellen, wo man gefahren ist. Natürlich sind ja nur die Autos interessant, die auch verdächtig sind und die Menschen, die darin sitzen. Dann auch die Videoüberwachung. Dadurch, dass immer mehr Anschläge kommen, wird auch die Überwachung zunehmen. Das ist die Folge. Je mehr Sicherheit, umso weniger Freiheit. Aber die Menschen, die sehnen sich nach Sicherheit. Und das bereitet natürlich der Diktatur auch den Weg. Wir sind ja dafür, dass jetzt überall Kameras installiert werden, damit niemand mehr vergewaltigt wird, oder? Muss ja sein. So läuft das. Ja, erst holt man die Leute her, damit die Dinge zunehmen. Dann baut man Kameras auf, um das Volk zu überwachen. Und das bereitet die Grundlage einer Diktatur. Ich will nicht sagen, dass nicht auch Deutsche Straftaten begehen. Versteht mich nicht falsch, ja? Ich habe gesagt, ich bin nicht ausländerfeindlich. Es geht mir nur um den radikalen Islam, der eine Gefahr hier für uns ist. Aber die Situation ist eben doch, dass der Islam diese Lehre hat, dass es nur einen sicheren Weg ins Himmelreich gibt, wo man wirklich Heilsgewissheit haben kann. Wisst ihr, wie der aussieht? Wenn du möglichst viele Ungläubige tötest, dann kannst du sicher sein, dass du ins Paradies mit den 72 Jungfrauen kommst. Es ist nicht eine, ich sage es so deutlich, eine satanische Lehre. Töten, um in den Himmel zu kommen, ist genau das Gegenteil zu dem, was Gott sagt. Gott sagt im 2. Mose 20, du sollst nicht töten. Und zwar, du sollst nicht morden. Morden steht hier, Katal. Sollst nicht andere Menschen ermorden. Aber sie meinen, sie töten Ungläubige und tun damit Allah einen Gefallen, diesem Gott des Koran mit der Mondsichel über den Moscheen. Es ist schlimm, ja. Aber manche, es gibt wirklich auch da viele ernsthafte Menschen, Gott hat ja jedem Menschen ein Gewissen gegeben, viele Muslime denken darüber nach und denken, kann das wirklich Gottes Wille sein, dass ich andere töte? Und viele lesen dann auch die Bibel und entdecken den Gott der Liebe darin. Jesus, der gesagt hat, liebt eure Feinde. Und 1. Johannes 4, Gott ist Liebe. Und Jesus auch sagt, ich bin die Wahrheit. Wahrheit und Liebe lassen sich nicht trennen. Ja, wir haben die Überwachung, die nimmt immer mehr zu wegen der Anschläge. Das Geld geht immer mehr Richtung elektronisches Geld, bargeldlos. Man will ja jetzt schon das Bargeld reduzieren. Bei der 500-Euro-Note soll es anfangen. Am Schluss vielleicht noch die Cent-Stückchen übrig oder was auch immer, ich weiß nicht. Alles mit dem Argument größerer Sicherheit wird die Freiheit beschränkt. Ich bin sehr für Bargeld. Soweit es geht, zahle ich immer mit Bargeld. Wir sollten das auch weiterhin tun, um das Bargeld am Leben zu erhalten. Wenn alle jetzt nur noch hier elektronisch zahlen, dann ist ja sowieso schon alles gelaufen. Ne? Da kann jede Transaktion alles genau nachvollzogen werden. Was du gekauft hast, wo du gewesen bist, was du dir angeschaut hast. Der gläserne Mensch. Keine schöne Aussicht. Gut, ich versuche auch so zu leben, dass mir niemand was Böses nachsagen kann. Aber wenn man als Christ lebt und Christentum mal nicht mehr gewollt und erwünscht ist, ja, dann kann das natürlich verfolgt werden. Wir sollen uns aber nichts zu Schulden kommen lassen. Ich bin durchaus gläsern, habe nichts zu verbergen. Aber wenn Christenverfolgung ist, dann ist klar, dass das dann als böse eingestuft wird, wenn man dem Guten dient. Und nur Gott ist gut. Und wir dürfen Gott nicht verleugnen. Ja, elektronisches Geld. Dann gibt es ja auch schon den Chip auf oder unter der Haut. Auch ein Endzeitbeben, liebe Geschwister. Es war vor einigen Monaten wieder die Cebit, diese Computermesse. Und da hat man ganz stolz jetzt dieses RFID-System wiederum präsentiert. Jetzt, da kann man also sich in die Haut das ein- oder sogar aufgravieren und einbrennen lassen oder drauftragen. Ich bin jetzt kein Techniker, so wie ich es halt verstehe. Und man kann dann Türen öffnen, braucht keine Schlüssel mehr, keine Speicherkarten, keine Kreditkarten, kann dann nicht mehr verloren gehen. Höchstens die Hand kann dann abgehackt werden, ja, wenn einer, das ist ja auch nicht so schön, oder die Stirn. Wir wissen ja als Bibelleser in Offenbarung 13, dass der Antichrist, wird hier als Tier aus dem Meer bezeichnet, beziehungsweise der falsche Prophet, für den Antichristen allen, den reichen, armen, den Freien und Sklaven, also praktisch allen Menschen, die nicht zu Jesus gehören, dieses Mahlzeichen aufprägen lässt. Alle, die sich ihm unterwerfen und die Jesus gehören, die werden verfolgt. Was übrigens zeigt, dass die dann noch da sind, wenn der Antichrist auftritt. Das nur nebenbei bemerkt. Ja. Das ist nicht nur Israel. Hier steht nicht, nirgends mit keinem Wort, dass das nur Israel beträfe. Es sind immer die Überwinder genannt und die Zeugen des Herrn. Und die werden dann verfolgt werden. Aber ich sage einmal so, falls wir in diese Zeit hineinkommen sollten, der Verfolgung durch den Antichristen, es ist ein kurzes Leiden im Vergleich zur ewigen Qual in der Hölle. Wenn wir den Herrn verleugnen, werden wir in die Hölle kommen. Und deshalb lieber standhaft bleiben, Jesus bekennen bis zum letzten Atemzug und wissen, ich bin beim Herrn im Himmel. Das ist unser Trost, unsere Hoffnung. Wenn wir aber Jesus verleugnen und uns dem Antichristen unterwerfen, dann kann ich euch nicht garantieren, dass ihr da noch gerettet werdet. Ja? Gottes Wort sagt, dass der Mensch dann verloren geht. Also das sollten wir auf keinen Fall tun, sondern lieber dieses kurze Leiden und wenn es Folter ist oder Enthauptung oder was auch immer, lieber das erdulden als die ewige Höllenqual. Das muss man sich klar machen. Die Freuden des Himmels, des echten Himmels, warten auf uns, nicht dieser islamisch-irdische Himmel, der da dargestellt wird, ja, mit Jungfrauen, die da 72 Jungfrauen pro Muslim und so. Das ist total fleischliche Vorstellung. Der Jesus sagt, im Himmel werden wir unsere Lieben wieder erkennen, aber da wird nicht mehr gefreit. Es wird hier keine irdische Sexualität geben. Ja, das ist, man merkt auch, wie das alles verzerrt und verändert wird. Die Sexualität ist hier in der Ehe auf Erden etwas Wunderbares, aber sie hat ihren Platz hier für die irdische Fortpflanzung. Im Himmel ist das nicht mehr notwendig, auch um sich zu erfreuen in der Ehe, ja, ganz klar. Aber im Himmel werden ganz andere Freuden auf uns warten. Da wird nicht mehr der vergängliche Leib sein, der auch Schmerzen empfindet, der zerfällt, der Krankheiten bekommen kann. Ja? Und das wird alles dann uns nicht mehr tangieren. Ja, wenn man freispricht, weit gehen, dann ist es schwierig mit der Zeit. Ich versuche jetzt nicht zu überziehen, liebe Geschwister. Ich habe den RFID-Chip genannt. Und auch da möchte ich sagen, auf keinen Fall sich etwas auf die Haut aufprägen lassen, weder auf die Hand noch auf die Stirn. Und ich muss auch sagen, auch diese Tätowierungssucht heutzutage ist eine Vorbereitung auf das Mahlzeichen des Antichristen. Die Leute werden gar nicht mehr merken, wenn dann noch irgend so ein kleines Tattoo irgendwo draufkommt, wo dann dieses Mal ist. Wir wissen ja nicht genau, ob es der Chip ist, muss ich noch ergänzen. Ja? Wir müssen offen bleiben, auch für andere Erfüllungen. Aber ich denke, weil es ja mit Kaufen und Verkaufen können zusammenhängt, ist das die wahrscheinlichste Erfüllung, dass es mit diesem Zahlungsverkehr zu tun hat. Und da ist die Technik heute so weit ausgereift, dass man sich heute sehr gut vorstellen kann. Der Apostel Johannes in seiner Zeit konnte sich wohl noch nichts darunter vorstellen. Aber heute haben wir die Technik und wir sehen, wie wahr hier Gottes Wort ist, wie alles vorausgesagt ist, bis in die Einzelheiten. Dann die Umweltzerstörung wäre zu nennen und die Erdbeben. Was habt ihr für ein Gefühl? Haben die Erdbeben zugenommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten oder nicht? Aber wie, sagt ihr ja. Gerade jetzt habe ich gelesen, dass unter Istanbul, an sich heißt es ja Konstantinopel oder Byzanz, ja, wir waren jetzt im griechischen Bereich und da hat uns jemand gesagt, für uns ist das immer noch Konstantinopel, das heißt nicht Istanbul. Die Griechen sind ganz stolz drauf, dass das Konstantinopel für sie weiter ist, die Stadt des Konstantin, wo er praktisch das Christentum verteidigt hat, was immer man jetzt über Konstantin denken mag. Ja. Aber Istanbul ist nochmal eine ganz andere Quelle dieses Islam. Und was ich sagen wollte, unter Istanbul verschieben sich zwei Erdplatten. Das sind ja die Kontinente, die hier zusammentreffen. Und Fachleute haben große Erdbeben für Istanbul vorausgesagt. Ja, sage jetzt nicht ich, bin kein Prophet, ja. Aber Seismologen, die das messen, haben gesagt, da wird irgendwann ganz stark die Erde erschüttert werden. Und man hat von den 60er bis zu den 90er Jahren festgestellt, des 20. Jahrhunderts, dass sich die Zahl der Naturkatastrophen verfünffacht hat, insgesamt auch Überschwemmungen, Tsunamis, Erdbeben und so weiter. Die von den Versicherungen zu ersetzenden Schäden sind in dieser Zeit sogar um das 15-fache gestiegen. Gerade weil auch Städte, die Verstädterung zunimmt und auch sehr viel Schaden dann auch in Städten entstanden ist. Von 2005 bis 2015 hat sich der Faktor schwerer Erdbeben mit einer Stärke von 6 bis 8 auf der Richterskala um den Faktor 8 erhöht. Auch das eine aktuelle Zahl. Erdbeben, Endzeitbeben. Noch etwas zur Staatsverschuldung, da habe ich auch Zahlen hier dabei. Weiß jemand, wie hoch die aktuelle Staatsverschuldung Deutschlands ist? Wie viele Millionen? Millionen? Milliarden? Billionen. Also ich habe eine genaue Zahl hier von 2014, 25.11.2014. Da waren es schon damals 2 Billionen 179 Milliarden 336 Millionen 378.084 Euro. Inzwischen schätze ich, dass man sehr stark auf die 3 Billionen zugeht. Und in den USA waren es damals sogar 17 Billionen 801 Milliarden 9 Millionen 725.419 US-Dollar. Bruder Uwe Bausch, der ja auch hier noch sprechen wird, hat ja in einem Vortrag über das Geldsystem einmal dargestellt, dass praktisch hier, ich will mich jetzt nicht auf fremdes Terrain begeben, da haben wir andere Fachleute, aber dass praktisch der Gegenwert nicht da ist zu diesen ganzen Spekulationen, dass hier immer neues Geld auf künstliche Weise kreiert wird, das nicht mehr gedeckt ist durch Gegenwert, durch Goldmark oder durch Tauschware, so wie es früher war. Früher gab es ja Tauschhandel, da hat man doch wirklich gewusst, wenn man ein Goldstück in der Hand hatte, was es wert ist. Heute hat man Papiergeld und das wird immer neu gedruckt, 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 aber es ist keine Deckung. Ich habe mich richtig ausgedrückt einigermaßen, Karl Hermann. Danke, ja. Also wenn es ein Bankfachmann bestätigt, dann... Es soll in England Kunststoffgeld geben. Kann es abwaschen und okay. Ja. Nun ja, also wir müssen einfach wissen und deshalb sollten wir auch verantwortlich haushalten, auch in unserem Bereich und schauen, dass wir jetzt nicht Schätze auf Erden anhäufen, sondern Schätze im Himmel. Das sind Schätze, die uns keiner rauben kann. Und das heißt vor allem der Herr Jesus, der größte Schatz, dass wir ihn angenommen haben in unser Herz, dass wir gereinigt sind durch sein Blut, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Dort ist er für uns gestorben, um uns ewiges Leben zu schenken. Und der Herr Jesus, er möchte auch, dass wir ihm dienen, ihm nachfolgen. Und so können wir Schätze im Himmel sammeln, indem wir ihm dienen, unserem Nächsten dienen, die Liebe Jesu weitergeben. Und deshalb, liebe Geschwister, bei all diesen Negativen, ich konnte jetzt nur einige Streiflichter nennen, habe ich persönlich keine Angst, sondern ich weiß, ich bin im Herrn geborgen. Der Herr Jesus hat mich so geliebt, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Und er sagt, wenn sie sogar euren Leib töten, aber die Seele, die können sie nicht töten. Die liegt in Gottes Hand, wenn wir Gottes Kinder sind, wenn wir Jesus angenommen haben. Das wünsche ich jedem von uns. Deshalb brauchen wir jetzt keine schlaflose Nacht haben. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du ruhig schlafen. Du weißt, es muss so kommen. In der Bibel ist vorausgesagt, wir können ganz ruhig bleiben. Wir sollen dem Bösen nicht nachgeben. Wir sollen verantwortlich handeln. Wir sollen auch vielleicht politisch, soweit es der Einzelne sieht, in eine gute Richtung bei den Wahlen entscheiden, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich gebe jetzt hier keine Wahlempfehlung öffentlich ab, mache ich nicht. Es ist auch manchmal sehr schwierig zu erkennen. Und die Parteien ändern sich und wechseln und die Programme ändern sich leider auch immer wieder. Es ist schwer, alles zu verfolgen in der Politik. Aber auch da haben wir eine Verantwortung, zumindest auch zu beten für die Politiker, dass es nicht noch schlimmer kommt. Man kann sagen, es kann nur noch besser werden. Ja. Und von daher wollen wir auch da beten, die haben es auch nicht leicht. Und wenn sich ein Politiker mal festgefahren hat und nicht mehr umkehren kann von seiner Meinung, ist es für den auch nicht einfach. Vielleicht können Politiker und dürfen auch nicht umdenken, weil sie gar nicht die eigentlichen Machthaber sind. Verschwörungstheorie, Vorsicht, ja. Aber ein bisschen was ist eben doch dran. Wir wissen ja, dass die eigentlichen Mächte ganz woanders sitzen, hinter verschlossenen Türen, Bilderberger und wie sich das alles nennt. Da werden eigentlich die Programme festgelegt. Und, aber sie können sich noch so sehr gegen Gott auflehnen. Jesus ist trotzdem Sieger. Ja. Luzifer, Satan, wird nicht das letzte Wort behalten, sondern Jesus hat den Sieg errungen, als er der Schlange den Kopf zertreten hat. Und das ist unsere Freude, unser Trost. Und mit dieser Freude wollen wir auch in diese Konferenz weiterhin gehen, Jesus zu lieben, ihm zu dienen und ihn auf keinen Fall zu verleugnen. Das ist ganz wichtig, dass wir festbleiben im Glauben. Möge der Herr jedem von uns dazu Gnade schenken. Amen. Ich möchte bitten, dass ihr noch aufsteht, da möchte ich noch mit uns beten. Geliebter Herr Jesus Christus, wir sehen, wie sich alles so entwickelt, wie es in deinem Wort geschrieben steht. Ja, die Welt kommt immer mehr in Kriege und Aufstände, Kriegsgeschrei und das Böse reift auch aus, aber auch Israel ist da und die Mission geht weiter. Auch in Russland kann sie nicht wirklich aufgehalten werden. Herr, ich bitte dich, für uns alle. Gebrauche uns als Missionare deines Evangeliums. Gebrauche auch die Geschwister in Russland, dass sie sich nicht entmutigen lassen durch diese neuen Gesetze. Auch in islamischen Ländern steh deiner Gemeinde bei. Herr, bewahre die Verfolgten in dir, dass sie festbleiben und dich nicht verleugnen. Und wenn auch bei uns die Wehen zunehmen, mach auch uns endzeitfest, dass wir dich über alles lieben, Herr Jesus. Ja, Herr, wir danken dir, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du dein Leben gegeben hast, auch für mich, unwürdigen Sünder, und für uns alle, die wir dich annehmen und lieben. Schenk, dass auch heute niemand her ist, der dich noch nicht kennt, sondern dass wir dir alle nachfolgen und dich einmal schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Rette noch, wer sich retten lässt, Herr. Lass auch diese Tage dazu dienen. Und die wir dir gehören, mach uns stark im Glauben. Segne und behüte uns auch in dieser Nacht. Amen.